herzlich willkommen zur Episode 83. Hier ist Angela Hamacek, die Leseoptimistin. Und es gibt wieder ein tolles Buch zu besprechen. Nee, ein englisches Buch gibt es nicht auf Deutsch, leider. The Business of Expertise, How Entrepreneurial Experts Convert Insights to Impact and Wealth. Von David C. Baker, ist von 2018 und vorgeschlagen hat es mir der Andreas Hausmann. Ganz toll, wir sind ja beide quasi die Zielgruppe dieses Buches, beide als Experten unterwegs, in dem Fall auch noch beide für Steuerberater. Ich freue mich und sag mal danke, Andreas, dass du das Buch vorgeschlagen hast. Und ja, erzähl doch mal kurz was zu dir und vor allem, wie du auf dieses Buch gestoßen bist.
Ja, mein Name ist Andreas Hausmann und wenn ich das mal so ein bisschen im Stil des Buches halten möchte, bin ich Experte für einfache und fristgerechte Prozesse rund um Dativ-Rechnungswesen. Vielleicht hätte ich das rundum vielleicht noch ein bisschen einschränken müssen, weil wir nachher auch über Positionierung reden würden, aber das ist so das, was ich tue. Ich schule Kanzleien, Dativ-Rechnungswesen, ich berate Kanzleien und deren Mandanten zu Prozessen in Dativ-Rechnungswesen und das ist heute der Schwerpunkt, den ich tagtäglich mache.
Genau. Also insofern bin ich gespannt, was du mitgebracht hast, weil Positionierung ist eigentlich das große zentrale Thema von diesem Buch. Und gleich noch dazu gesagt, der David C. Baker hat auch ein zweites Buch geschrieben. Das ist relativ aktuell jetzt von 22, oder?
Vielleicht das sogar heißt, 23, weiß ich
oder
nicht.
Oder sogar 23, ne? Genau. Das heißt Secret Tradecraft of Elite Advisors. Das haben wir auch beide gelesen. Also vielleicht vermischt sich das eine oder andere jetzt bei dieser Besprechung, aber um es vielleicht klar zu trennen, das Business of Expertise ist tatsächlich, wie baue ich mir ein Business auf mit Positionierung, Fokussierung als Experte. Und da geht es ja um so das Strategische, um das Grundlagendenken. Das Secret Tradecraft ist dann eher die praktische Umsetzung. Also sind auch viele spannende Aspekte drin, aber wir konzentrieren uns jetzt heute mal aufs Business of Expertise. Sag doch mal, Andreas, wo für dich sind so die wichtigsten Erkenntnisse, was du aus dem Buch, wie du das Buch vielleicht zusammenfassen würdest?
Ja, grundsätzlich, es ist ja letztendlich ein Buch, was sehr stark das wiedergibt, was ich ja auch mache. Also als Berater ist man irgendwo ja als Experte unterwegs, auch wenn es im Buch eine Unterscheidung gibt. Und wirklich dieses nochmal herausstellen, was denn überhaupt Expertise bedeutet, dass es halt auch Fokussierung und Positionierung bedeutet, wo ich selbst auch die letzten Jahre geschaut habe, dass ich mich da auch schärfe, weil es einfach sinnvoll ist tatsächlich, steht so im Mittelpunkt des Buchs und dann werden halt an einzelnen Beispielen erläutert und auf das eine können wir später auch nochmal eingehen, zwischen Umsetzung und Strategie, was davon wirklich Beratung ist und wo man den Schwerpunkt legen sollte, weil man sonst kein Experte ist, weil man sonst einfach am Ziel quasi weit vorbeischießt und gar nicht dahin kommt, wo man hin möchte. Also das, finde ich, ist so der Kern des Buchs. Was ist eigentlich Expertise und wie erreiche ich Expertise und auch ein bisschen die Unterscheidung, was ist überhaupt nicht Expertise und woran man es auch einfach ein bisschen festmachen kann. Das ist immer das Schöne, man sieht es dann immer so an den Dingen, die man selbst tut in seinem Business, wo man sagt, okay, hier mache ich Dinge, die sollte ich vielleicht besser nicht tun. Und ja, da, ich sag mal, packt das Buch einen so ein bisschen an die Nase und weist auch darauf hin, wo man ja letztendlich auch ein bisschen hin muss, positionierungstechnisch, ja, wo wir wieder beim Einstieg wären.
Ja, genau. Also ich habe jetzt zwei Sätze, für mich die zwei wichtigsten Sätze, die immer wieder so durchscheinen oder auch mal explizit gesagt werden, aber wo, wie du auch so schön sagst, man sich an die eigene Nase als positionierte Beraterin fassen muss, ist das eine, du bist ein Experte, kein Befehlsempfänger, ne? You're an expert, not an order taker. Und muss ich gleich nochmal eins dazwischen, da hatte ich so gelacht, weil das ist so großartig. Genau an der Stelle sagt er, naja, das merkst du daran, wer hat die Kontrolle über den Prozess, ne? Ob du jetzt ein Experte bist oder ein Order Taker. Und als Experte hast du die Kontrolle, musst du die Kontrolle über den gesamten Prozess haben, bis auf zwei Dinge. Erstens die Beauftragung, also der Klient beauftragt dich und er kündigt dir und das Ding ist beendet. Alles, was dazwischen ist, machst du. Und dann schreibt er an einer Stelle, und ich habe so viele Steuerberaterinnen und Steuerberater da vor meinen Augen, dann schreibt er ja, und wenn Mandanten so zum Beispiel ihre Belege nicht rechtzeitig bringen, ne, dann ist es ein passiv-aggressiver Akt gegen dein Kontrollbedürfnis. Das finde ich total cool.
Du hast da jetzt eine Stelle rausgepickt, die ich gar nicht so im Kopf habe, aber was ich halt so spannend finde, und da sieht man so, dass das Buch sich halt um dieses eine Thema Positionierung halt dreht. Ich hätte das, ich wäre zum gleichen Ergebnis mit einem anderen, also zum gleichen Gedankenergebnis nur mit einem anderen Beispiel gekommen, und dann nehme ich einfach mal mein Lieblingsbeispiel aus dem Buch. Das ist halt einfach dieses Beispiel mit den zwei Räumen, die bei den meisten Leuten zwei Türen haben, wo eine Wand dazwischen ist, zwischen Strategie oder Strategieberatung, also da, wo viel Wissenstransfer stattfindet, wo die Expertise stattfindet, und halt der Umsetzungsraum, wo letztendlich die Strategie umgesetzt wird. Und das Problem ist, und das wird ja im Buch beschrieben, weil beide Türen offen sind, die meisten Kunden rennen in den Umsetzungsraum rein, weil sie wollen die Lösung haben, und die Lösung heißt für sie Umsetzung. Und das ist etwas, wo ich auch ganz lange Zeit auch als Berater mich schwer getan habe, was jetzt auch irgendwie sich blöd klingt, dass man nicht umsetzt als Berater, aber das muss man für sich einfach so selbst realisieren, dass das gar nicht möglich ist. Und ich habe auch ganz lange so geschaut, hey, wie kriegst du es denn hin, dass die Kundenprojekte zum Erfolg kommen? Und da kommst du ganz, ganz schnell rein, dass du in die Umsetzung gehst, dass du versuchst, die Umsetzung zu begleiten und dergleichen. Und da finde ich das Buch so schön, dass sich dann auch einfach abholt nach dem Motto, ja, es gibt auf Umsetzung spezialisierte Berater. Aber A ist dann, sind die hier hohen Stundensätze zu holen, weil das sehr anstrengendes Geschäft ist. Und B, das war dann auch so meine Reflexion, du kannst das Ergebnis ja nicht erreichen, weil du nicht alle Hebel für die Umsetzung überhaupt in der Hand hast. Das ist aber mehr so, was mein Erkenntnis dann auch nochmal aus dem Buch war. Du kannst eigentlich nur dein Know-how zur Verfügung stellen, deine Expertise, mit dem Kunden die Strategie machen, wie geht's eigentlich, um ihn auf den Weg zu bringen. Auch wenn jetzt im Buch von David C. Baker auch gesagt hat, ey, man kann auch noch die Umsetzung mit dranhängen, dass man auch noch die Umsetzung begleitet. Aber ich habe mittlerweile für mich rausgefunden, und das mag es manchen Kunden auch so ein bisschen wehtun, Umsetzung ist halt ein schwieriges Geschäft. Und besonders in der Umsetzung, das sagt er ja auch selbst, ist halt auch nicht so viel mit der Expertise zu holen. Da braucht man dann eher wirklich auch die entsprechenden Kapazitäten. Das schreibt er zwar nicht so im Buch, aber es ist eher etwas, was dann Mitarbeiter machen, weil sie meistens auch eher dann von größeren Umsetzungsfirmen spricht, die halt auch Umsetzung immer mit anbieten und mitmachen und damit ihre Firma letztendlich auslasten. Aber besonders, wenn man jetzt so, ich sag mal, ein einzelner Experte ist wie ich, ist Umsetzung halt echt ein schwieriges Thema. Und das mag jetzt immer noch merkwürdig klingen, aber ich versuche weniger umzusetzen. Ich versuche mehr einfach mein Wissen anzubieten, meine Expertise anzubieten, damit der Kunde in die Lage versetzt wird, das Ergebnis, was er haben will, umzusetzen auf dem kürzesten möglichen Weg. Aber dahintragen können wir den als Experten gar nicht. Und das ist so die Quintessenz, die ich aus diesem Beispiel rausgezogen habe, wo du mit deinem Beispiel natürlich auch komplett angekommen bist, dass du sagst, hey, Erkenntnis, wir sind keine Order-Taker, weil wir sind keine Umsetzer, sondern wir geben halt den Rahmen vor, wir geben halt den Input, wir stellen Wissen bereit, damit der Kunde das Ergebnis erreichen kann. Wir können ihn da aber nicht hintragen. Das fand ich so spannend an dem Buch, und deswegen auch dieses Beispiel mit den zwei Räumen und den zwei Türen, dass man die eine Tür zumauern muss und eventuell, wenn man es machen möchte, vom Strategie, vom Beratungsraum eine Tür zum Umsetzungsraum offen lassen kann, wenn man es möchte und machen kann, aber es nicht muss, dass man das einfach unterbinden muss, das versuchen Kunden halt nur die Lösung einzukaufen. Weil es nicht geht. Also das muss man auch
Ja,
ganz klar sagen, es geht nicht. Und die
genau.
Erkenntnis war für mich so ein bisschen, wo ich selbst auch bestätigt wurde und so dann, dass ich sage, okay, da kommst du selbst an Grenzen, und deswegen kommst du gerade an Grenzen, weil das de facto nicht so wegzudifferenzieren ist, dass du das Ergebnis dem Kunden nicht liefern kannst.
Ja, genau. Also der zweite Satz, der eigentlich das gleiche aussagt, nur nochmal ein bisschen anders pointiert, ist dann eben, du bist im Expert-Business, not the Service-Business. Und das sind so feine Entscheidungen, und das finde ich so gut in dem Buch. Da geht es ja wirklich um dieses, wie sehe ich mich als Experte, als Stratege, oder sehe ich mich als Umsetzer? Und dieses, Normalerweise würde jeder, weil wie gesagt, wir haben ja beide die Steuerberater als Zielgruppe, aber es gilt für Anwälte, für Berater, für Coaches ja genauso. Alle sagen ja immer, ja, ich bin ja ein Dienstleister, ne? Also ich tue doch, ich will doch meinen Kunden helfen, aber genau das ist diese Sichtweise, die genau verkehrt ist, weil dann tust du immer das, was deine Kunden von dir verlangen. Sie geben dir einen Auftrag oder mach mal dies, mach mal jenes. Ist auch gut. Also das ist dann einfach eine Entscheidung, die du treffen musst. Dann bist aber halt in einem anderen Business unterwegs und er sagt, wenn du wirklich sagst, ich positioniere mich als Experte, dann bin ich immer auf dieser, in dem Raum mit der, ja, wie sagt man immer so schön, mit der Adlerperspektive. Und bei Steuerberatern, weiß nicht, da wollte ich dich eh fragen, was du davon hältst, habe ich mir dann nämlich echt überlegt, naja, wenn ich als Steuerberaterin sage, ich möchte Expertin sein bei einem bestimmten Thema, dann wäre ich diejenige, die sagt, okay, Neumandant, bevor der irgendwie bei mir eine Buchhaltung oder einen Jahresabschluss bekommt, muss er zwingend einen Strategietag mit mir machen. So, dann mache ich das und dann kann ich Buchführung und Co. an meine Mitarbeiter delegieren. Das ist dann die Umsetzung. Und ansonsten bin ich immer nur der oder diejenige, die sagt, hey, bei mir und einmal im Jahr machen wir diese Strategiegeschichten. Das finde ich einen coolen Ansatz, der zu diesem Buch eben zu dem Gedanken in dem Buch passt.
Sehe ich auch. Also ich sehe tatsächlich sogar die Notwendigkeit. Also nicht nur dieser Ansatz, dass man es machen soll, ist ja auch die Notwendigkeit, weil wenn du dir ja heute Mandanten anschaust oder Buchhaltung anschaust, die ja sehr schnittstellengetrieben sind, wo halt Daten auch gern mal in Massen reinkommen, dann musst du dich eigentlich hinsetzen am Anfang. Und das sehe ich leider so gut wie gar nicht. Und das ist eigentlich eine Position, wo ich sage, ey, das ist ein No-Brainer, die zu platzieren, zu verkaufen, dass man sagt, ey, du brauchst eine Umsatzsteuerberatung am Anfang. Weil alles, was wir bald dann für dich machen werden, auch wenn wir die Umsetzungsmenschen haben bei uns, die Buchhalterinnen und Buchhalter. Wir müssen halt wissen, was wir da tun. Und deswegen müssen wir uns eigentlich zusammensetzen und mal klären, wie du dein Geld verdienst und welche Steuersachverhalte du hast und quasi mit dir quasi aufschreiben, was halt deine Sachverhalte sind, wo da halt die Expertise bereitgestellt wird, um zu sagen, wir machen jetzt eine Schablone für dich. Und wenn du dich irgendwann nicht mehr in der Schablone zurechtfindest und da neue Sachen hinzukommen, musst du schreien, da müssen wir halt noch quasi einen Folgetermin machen, um wieder die Expertise bereitzustellen, die du brauchst, um halt dein Tagesgeschäft quasi zu bewältigen. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch. Und da sehe ich persönlich auch so ein bisschen die Notwendigkeit. Ich glaube, wir sollten aber vielleicht uns gar nicht zu sehr im fachlichen Thema der Steuerkanzleien verlieren. Sonst kann man uns nachher nicht mehr folgen. Aber ich sehe es auf jeden Fall auch so, auch wenn ich selbst das Buch mehr stärker auf mich angewendet habe. Vielleicht ein anderer Punkt. Den hast du ja mit angesprochen, mit Expertise. Ich persönlich habe da für mich jetzt nicht so viel rausgezogen, aber zu deinem Beispiel mit den Steuerkanzleien passt es ja auch gut. Es wird ja auch eher so am Ende des Buches davon gesprochen, dass du eine Breitenexpertise aufbauen kannst oder eine Tiefenexpertise. Greift ja im zweiten Buch auch nochmal auf den Punkt, dass man sich halt komplett überlegt, was machst du? Bist du halt eher so, hast du die generalistische Expertise und spezialisierst dich generalistisch vielleicht auf eine Zielgruppe und auf deren unterschiedlichen Bedürfnissen? Er hat ja immer Marketingagenturen als Beispiel, dass man die große Marketingagentur ist, die generell erstmal alles annimmt und sich dann die Experten für die einzelnen Bereiche sucht. Ist ja bei Steuerkanzleien heute auch sehr gängig, dass es so gemacht wird. Oder gehst du bei einem Punkt in die Tiefe, was ja auch bedeuten würde, hey, du bist in diesem Gebiet der absolute Champion. Aber es ist halt nicht so, dass du großartig eine tiefe Kundenbeziehung haben willst. Du wirst halt den Kunden fürs Projekt haben, deine Expertise bereitstellen, deinen nächsten Kunden haben. Die hat er ja auch noch im Buch beschrieben, dass es halt diese unterschiedlichen zwei Arten von Expertisen gibt und man halt für sich auch beurteilen muss, welche Expertise besser zu einem passt. Das macht er ja auch schön an dem Beispiel, dass man sagt, pass auf, er ist ja immer bei den Marketingagenturen, weil er da viel berät, meine ich, dass er halt sagt, wenn du unbedingt halt Nike als Kunden haben willst und Nike beraten musst, dann brauchst du eigentlich eine tiefe Expertise, weil Nike hat grundsätzlich ein auf Nike spezialisierte Marketingagentur mit einer breiten Expertise, die halt die Grundbedürfnisse von dir abdeckt. Und wenn du da reinkommen willst und mit dem Kunden zusammenarbeiten willst, brauchst du eine Tiefenexpertise, weil diese Generalagentur dich dann quasi für die Spezialsachen beauftragen würde. Und das finde ich, beschreibt er auch ganz schön. Für mich hat sich da groß die Frage nicht gestellt, besonders wenn man allein als Consultant unterwegs ist, stellt sich, glaube ich, die Frage auch nicht. Da geht fast nur Tiefe. Aber sagt er ja auch teilweise im Buch. Aber ich finde halt, die Betrachtung interessant, auch vor dem Hintergrund der Steuerkanzleien, wo möchte ich denn überhaupt hin? Die breite Masse abbilden oder wirklich bei einem Thema in die Tiefe gehen? Und besonders bei der breiten Masse sagt er ja auch, man braucht ja trotzdem irgendeinen Schwerpunkt der Expertise, dass man die Kunden besonders gut kennt in der Branche oder zum Beispiel.
Ja, das finde ich gut. Also das, wir sind schon mittendrin im Buch. Er sagt ja auch, er nennt es ein The T-Shaped Expert, also dieses T, ne? Und was ich da auch total spannend finde, ist sein Ansatz mit der horizontalen und vertikalen Positionierung, dass er sagt, okay.
Breitenexpertise ist bei mir die horizontale und die vertikale ist die Tiefenexpertise. Ja.
Genau, das finde ich so gut, weil ich habe ja viele Steuerberater, gerade eben so die Einzelkanzleien mit so bis zu 10 Mitarbeitern, die eben jetzt genau merken, okay, so ich kann nicht mehr in dieser absoluten Breite jeder für alles sein. Ich will und muss mich positionieren. Ich weiß nur nicht, wohin, ne? Und da macht er hat ja auch so wundervolle Grafiken da drin. Da muss man auch gleich ein paar Beispiele nennen. Aber da macht er genau dieses, also du kannst sagen, ich gehe in die Vertikale, also ich suche mir eine Branche aus, ne? Wie bei uns, ne? Steuerberater und nur Steuerberater und die mache ich dann, aber da weiß ich alles. Oder ich sage, ich nehme mir ein Thema. Eher was Umfassendes, meinetwegen, also er macht dann am Beispiel Demografie, alle Gen Z Führungskräfte. Und das kann man dann kombinieren und da hat er so eine schöne Grafik, kauft euch das Buch, schaut euch das an, wie man daraus seine ideale Positionierung sich selber bastelt. Und das habe ich mir zum Beispiel mitgenommen. Also ich mache ja schon viel Positionierungsberatung, aber das ist einfach nochmal ein sehr schönes Denkmodell, wie du für dich selber dann deine Positionierungschancen entwickeln kannst.
Ja, ich finde den Gedanken, ich finde es auch wirklich schön auf die Branche angewandt. Ich muss halt sagen, ich bin bei dem Thema, weil ich das Buch halt komplett auf mich reflektiert gelesen habe. Das war jetzt für mich persönlich nicht so relevant, weil ich diesen breiten Kontext einfach bei mir nicht sehe. Also den habe ich nie verfolgt. Deswegen bei mir ging es halt nur in die Vertikale, in die Deep Expertise. Steht übrigens auch Broad Context Deep Expertise im Buch. Er hat es auch genauso benannt. Aber ich finde halt gerade diesen Aspekt interessant, dass er halt sagt, hey, beides geht. Und auch das, was du gerade gesagt hast, Breite ist nicht unbedingt eine Branche, das kann auch eine Eigenschaft von Kunden sein, die sie verkörpern oder auch Kombinationen davon. Nur was er natürlich auch sagt, ist natürlich, man soll sich nicht zu tief in so eine Nische reinknien, weil spätestens, wenn man eine Nische findet, wo man absolut keine Konkurrenz mehr hat, hat man spätestens ein totes Geschäftsmodell gefunden, weil er auch sagt, so eine gewisse Art an Konkurrenz ist schon relativ gut, weil man weiß, da gibt es dann genug Kunden, die halt bereit sind, für die Dienstleistung zu bezahlen.
Ja, da fand ich es ja cool. Er macht ja sogar eine Kennzahl draus. Also war mir neu, fand ich richtig gut. Muss ich mal für mich so ein bisschen sacken lassen vor allem und mal auch überprüfen bei meinen Kunden. Er sagt ja, du hast eine gute Nische gefunden oder eine gute Positionierung gefunden, wenn du so eine Größenordnung 10 bis 200, das finde ich dann schon wieder sehr viel, Wettbewerber hast. Also wenn 10 bis 200 auf dem gleichen Feld unterwegs sind wie du und wenn du so eine Größenordnung von 2.000 bis 10.000 potenziellen Kunden festmachen kannst. Finde ich aber einfach so mal für sich sehr schön, weil das macht er ja auch an diesem Beispiel, wenn du dann halt feststellst, ich nehme mir als Nische alle, ich sage jetzt mal Zimmerleute, wo der Unternehmer 35 ist, eine Frau hat und drei Kinder, dann wird die Nische etwas sehr eng. Also insofern muss man da immer gucken, wo habe ich ausreichend Kunden, aber eben nicht zu viele ausreichend Wettbewerber, dass hier für einen laufenden Zustrom an neuen Kunden auch gesorgt ist.
Wobei das den Part mit diesen Kennzahlen würde ich ein bisschen differenziert sehen. Also ich sag mal, im B2B-Kontext passt das auf jeden Fall. Ja. Aber wenn du jetzt eine Expertise hast, die im B2C-Kontext wirken soll, wo du wirklich natürliche Personen wie Steuerrechtsbegriffe, jetzt normale Verbraucher als Kunden hast, ich glaube, dass du halt mit dem potenziellen Kunden von 2.000 bis 10.000 eventuell in deiner Nische dann ein Problem hast, weil ja meistens da die Aufträge eher kleiner sind. Sage ich mal so ganz pauschal, je nachdem, was du machst.
Ja, also da ist natürlich hinzugucken, wobei ich mal denke, wenn du jetzt als Experte, sagen wir mal, Coach unterwegs bist und Einzelexperte, dann hast du ja auch, das schreibt er ja auch, du kannst ja gar nicht so viele Kunden überhaupt annehmen. Also ich weiß gar nicht, den Zahl sagt er nicht, aber ich würde mal sagen, wenn du pro Jahr 50 bis maximal 100 Beratungskunden hast, dann bist du ja sowieso schon gut ausgelastet.
Also ich würde, also da muss man, also würde ich auch so ein bisschen differenzieren, weil ich genau da an dem Punkt halt nicht bin. Also das ist halt nicht so, dass mein Hauptgeschäftsmodell halt tatsächlich Beratung ist. Das ist ja bei ihm tatsächlich darauf ausgerichtet. Und das ist dann im zweiten Buch auch so ein bisschen klarer geworden. Und wenn man sich auch die Zusatzinformationen, also auch mal seine Webseite anschaut, was er seinen Kunden, die er bei in Expertise berät, anbietet, merkt man halt auch so, dass er den Kunden auch tatsächlich in seiner Beratung begleitet, also auch durch die verschiedenen Zyklen. Der hat ja halt auch wirklich diese Beratung Merger and Acquisitions dann bei den ganzen Dingen, was halt die Branche angeht und so. Also er begleitet den Kunden, das heißt, er macht halt sehr, sehr viel Umsatz dann auch mit einem Kunden über die Lebenszeit, sage ich mal. Das ist natürlich so ein Modell, was, wenn du nur Beratung machst, natürlich ist, was gut funktionieren kann. Aber wenn du jetzt die Expertise, und das wäre jetzt bei mir der Fall, auch in Form von Schulungen, ich sag mal, präsentierst, dann ist es eher so, dass du wahrscheinlich doch eher mehr Kunden hast, weil ja, ich sag mal, ist der Schulungsbedarf jetzt zu einem Thema bei einem Kunden dann auch schnell, ich sag mal, bedient ist. Da macht es halt nicht Sinn, wirklich richtig viele Schulungen hintereinander zu machen, weil da irgendwann auch die Sinnhaftigkeit nicht mehr da ist. Also da würde ich schon so eine Unterscheidung treffen, ob die jetzt richtig ist, ob die Erkenntnis jetzt richtig ist, ist ja was mal dahingestellt, aber es ist zumindest das, was ich rausgefunden habe. Im Schulungskontext, wenn man hauptsächlich schult, was ich zum Beispiel auch tue, würde ich halt eher sagen, da hat man auch eher tendenziell weniger Kunden mit weniger großen Umsätzen. Wo ich jetzt auch erstmal bei mir zum Beispiel auch nichts Falsches sehe, weil man natürlich doch automatische Risikostreuung dadurch hat. Was er auch später sagt, ich meine, im zweiten Buch geht er auch auf die Risikostreuung an. Dein erster Kunde darf nicht zu groß sein, sollte aber relativ groß sein und deine anderen Kunden sollten verhältnismäßig deutlich kleiner sein, aber das ist auch so ein Punkt, wo man nochmal ein bisschen die Linie ziehen muss zwischen wirklich reiner Beratung und der Expertise jetzt in Schulungsform. Also das ist da, glaube ich, nicht so drin.
Ja, gebe ich dir recht, also an der Stelle vielleicht, um das auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer klarzumachen. Er nimmt sein eigenes Geschäft als das, so geht Experten. Also er ist eigentlich sein bestes und auch einziges Beispiel. Das heißt, natürlich muss man dann immer wieder mal so gucken und es für sich runterbrechen und für sein eigenes Umfeld auch betrachten. Und er schreibt ja auch dann immer wieder, also er ist ja auch Amerikaner und es ist natürlich auch immer auf diese amerikanischen Verhältnisse bezogen. Und da ist ja der große Unterschied, glaube ich, auch zu Deutschland, wenn man mal sieht, es gibt ja nur in Deutschland wirklich diesen Mittelstand, also dieser kleine Mittelstand. Und insofern haben wir da natürlich ein paar andere Besonderheiten, Gegebenheiten. Aber das kann man sich dann relativ gut aus. Man muss halt nachdenken an manchen Stellen und nicht eins zu eins dann sagen, okay, so und nicht anders geht's, genau.
Du hast mich gerade noch was an erinnert, wo wir gerade so bei diesen kritischen Gesichtspunkten sind, wo ich jetzt sage, da gehe ich jetzt nicht so akkord mit. Er hat auch eine Aussage im Buch Expertise Must Travel. Und bei mir sage ich, ey, ich bin selten so wenig gereist und ich muss auch sagen, sobald ich unterwegs bin auf der Straße, ist das für mich nicht unbedingt, zumindest an jeder, was das Unternehmen ist, also unterumsatzmäßig ist das für mich nicht optimal, sagen wir mal so zusammengefasst. Und das ist deswegen aus meiner Sicht so eine Aussage, wo ich sagen würde, nee, eigentlich würde ich es eher ein bisschen anders umdeuten, dass der Experte eigentlich, auch wenn das jetzt ein bisschen vermessen klingen mag, halt entscheidet, welches Format für für die Vermittlung der Expertise das geeignetste ist. Also ich sage jetzt nicht komplett, man soll jetzt nicht zum Kunden fahren. Da gibt es sicherlich viele Punkte, wo das total sinnvoll ist. Ich habe es aber lange nicht mehr gemacht, muss ich dazu sagen. Und ich sehe aber nicht die Notwendigkeit, dass der Kunde für die Reisekosten, Spesen dergleichen aufkommen muss, damit der Experte vorbeikommt und viel Zeit mit Reisezeit totmacht, um beim Kunden vor Ort quasi zu beraten. Also das sehe ich vielleicht auch ein bisschen als, ist vielleicht ein Buch so ein bisschen überholt, so ein bisschen vielleicht auch, ich will mir da jetzt nichts vorwerfen, aber es klingt so ein bisschen nach alter Beraterschule oder so. Es muss alles vor Ort stattfinden. Das würde ich noch als vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sehen.
Ja, und das Buch ist von 2018, also das ist noch die Welt vor Corona. Ich glaube, das hat sich dann ja auch dadurch so gedreht, also auch gerade das Beratergeschäft ist so ins Online abgewandert und es hält auch jeder inzwischen ja für selbstverständlich und möglich, dass man ein guter Berater und Experte sein kann, selbst wenn man sich persönlich noch nie irgendwo gesehen hat, sehe ich genauso. Lass uns zum Thema Geld kommen. Ich liebe es in diesem Buch, wie oft er das betont, dass Expertentum heißt, du verdienst richtig viel Kohle.
Ja, was soll man da jetzt groß zu sagen? Also, ich sag mal so, an dem Parameter kannst du zumindest bedingt beurteilen, ob da die Positionierung funktioniert, sage ich mal so.
Genau.
Ja, ich kann vielleicht ein Beispiel bei mir einfach nehmen. Was, also, ob es jetzt direkt aus dem Buch kommt, ist vielleicht nicht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe verschiedene Beratungsprodukte. Ich weiß gar nicht, ob der die im ersten Buch schon propagiert, aber im zweiten tut er es auf jeden Fall, dass er gesagt hat, du musst deine Dienstleistung produktisieren quasi. Also es darf nicht die Stunde sein oder nicht der Tag sein oder so, sondern es muss ein Produkt sein, weil es sich auch einfach verkaufen lässt. Das habe ich schon rausgefunden, das ist so. Aber ich habe zum Beispiel bei mir so auch, dass ich dann tatsächlich einfach Produkte gegeneinander benchmarke. Also ich muss halt schauen, performt das eine Beratungsprodukt, was ich an Stunden einsetze, genauso gut wie das andere Beratungsprodukt, um halt zu entscheiden auch, hey, muss ich da vielleicht preislich eine Anpassung machen oder lohnt sich noch dieses eine Produkt, so schlimm sich das jetzt auch anfühlt, lohnt sich das noch anzubieten? Kann ich das überhaupt noch sinnigerweise anbieten, dass es halt im Portfolio Sinn macht, weil sonst, wenn die Produkte nicht, ich sag mal, gleich relevant sind, dann macht es ja auch keinen Sinn, das Produkt zu verfolgen, dann ist das halt einfach überholt an der Stelle. Ich glaube, in die Überlegung kommt man vielleicht auch nicht so schnell, wenn man sich nicht, ich sag mal, mit diesem Grundgedanken, dieses Expertentum beschäftigt hat, nicht mit dem Grundgedanken beschäftigt hat, was heißt das eigentlich, was biete ich da an, was ja auch wirklich nicht Time for Money ist, das ist ja auch total dagegen. Und dann hat man ja dieses andere Thema, dass man natürlich auch schauen muss, hey, was ist wirklich das Produkt, über das man die Expertise vermittelt und worüber letztendlich man dann dementsprechend auch das Expertengehalt, sage ich mal, verdient.
Ja, also ein Satz, den ich echt mir auch rausgeschrieben habe, den ich super schön finde, ist, Geld ist die Währung von Respekt. Also Money is the currency of respect. Und das zeigt einfach nochmal, also vielleicht ist es ein bisschen gerade schief rübergekommen, es geht nicht um Kunden abzuzocken, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben als Experte. Und da gehört genau dieses dazu. Hey, ich habe hier 20 Jahre lang mein Wissen aufgebaut und ausgebaut und dafür bezahlst du und eben nicht für diese eine Stunde. Und da kommt einmal, das fand ich, das ist relativ zum Schluss, aber das fand ich nochmal ganz gut. Das zeigt dann nochmal, es gibt drei Preislevel. Level Nummer 1 ist Highschool, also das ist im Prinzip die Grundschule, ne? Das ist immer da und meine Güte, also ich kann mich da auch nicht davon ausnehmen und ich glaube aber auch viele finden sich dann da wieder. Das ist das Stadium, wo du zu wenig verlangst und zu viel lieferst. Also dieses
Ja,
you under, das ist so gut, you underprice your work and overservice the client. Und das ist so das Typische, wir sind im Dienstleister-Business, ne?
Ja,
Dann
das ist aber dann,
kriegst du.
wenn du viel Umsetzung machst, wenn du möchtest, dass der Kunde also versuchst, dass der Kunde erfolgreich ist, möchte man das ja grundsätzlich, aber man versucht dann das eine oder andere noch zu retten. Da ist noch was Spannendes im zweiten Buch drin, aber da können wir dann später, glaube ich, drauf eingehen. Aber genau, das sehe ich auch. Aber was ich noch aufgreifen wollte, was du ja auch gesagt hast mit den Angeboten, auch mit dem Preis, den man verlangt, dass man jetzt auch nicht irgendwie jetzt wuchern möchte oder dergleichen. Er sagt halt auch, man braucht ja ein gesundes Verhältnis von den eigenen Kapazitäten zu den Möglichkeiten, zu den Anfragen, also zu dem, was wirklich reinkommt. Und da sagt er, hey, es muss einfach so sein, dass man zu einem gewissen Teil der Anfragen Nein sagt, weil das halt einfach nicht passt. Und aus welchen Gründen das jetzt nicht passt, kann man jetzt mal dahinstellen. Das kann sein, das, was der Kunde bereit ist zu bezahlen, passt nicht. Oder das, was angefragt wurde, passt halt einfach nicht zum Profil, was man in der Expertise hat. Also ich glaube, ich brauche da kein Beispiel zu machen, wird zu speziell bei mir, nee, wenn ich da jetzt ein Beispiel machen würde.
Das ist super, weil das kommt auch ganz, ganz oft vor. Also dieses Nein sagen, das fällt noch nicht Experten so unglaublich schwer, weil sie immer auch glauben, oh, ich kann mir doch keine Chance entgehen lassen. Da kommt wer angeklopft und komm rein und das ab und zu hat auch so
in,
wirklich
in meinen Umsetzungsraum.
Komm rein, genau,
in meinen Umsetzungsraum.
Genau. Ja. Aber er macht dann auch so lustige Bilder, wo er dann schreibt, ja, und das musst du üben. Und du musst dich von die Biegel stellen, deine Lippen dazu zwingen und deinen Körper, dass er nicht, dass er das Nein über die Lippen kriegt. Und das erzeugt so schöne Bilder im Kopf, weil ich mir das, weil das einfach so gut passt. Und also ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich habe ich zwar schon immer Steuerberater gehabt, aber am Anfang dachte ich auch, ha, vielleicht ist es mit der Zielgruppe, vielleicht passt es nicht. Ich habe schon mal einen Blumenhändler und einen Schraubengroßhändler beraten und dachte mir, okay, ich konnte nicht Nein sagen. Genau das sind dann die Dinge, auf die man
wobei achten sie muss. Ja theoretisch vereinbar wären, wenn halt die passende Expertise ist, die beide benötigen. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie sich widersprechen. Was ich vielleicht noch anderes, das hat jetzt nicht mit dem Inhalt des Buchs zu tun, sondern mit der Gestaltung des Buchs super finde, besonders als ich das heute mir vorbereitet habe, mich mal wieder eingelesen habe, diese Bilder sind halt absolut klasse, weil du hast genau die Bilder an der Stelle mit der Erinnerung, worüber der da gesprochen hat, dass du halt wirklich super schnell durchs Buch blättern kannst und wieder den relevanten Teil finden kannst anhand des Bildes. Das ist halt, wo ich sagen muss, das ist super genial, dass es in diesem Buch so ist, das macht es nämlich super praktisch zum Nachschlagen.
Ja, eines meiner absoluten Lieblingsbilder, weil das so viel sagt, ist, also was zeichnet einen Experten aus? Er kommt von außen. Er ist der Neutrale, der Objektive. Und dann malt er so ein Männchen in so einem Einmachglas. Ne? Und der Kunde ist, he's in the jar. Also der Kunde befindet sich immer in dem Glas und sieht deshalb das Label nicht. Und nur du von außen kannst das Label lesen, die Etikette. Und dieses Bild allein für sich finde ich so genial, weil es genau diese Stärke auch zeigt. Und da sind wir wieder bei diesem, du musst, also das ist einfach das Selbstbewusstsein auch dann zu sagen, hey, lieber Kunde, ich schaue von draußen drauf, das kannst du gar nicht. Oder vielleicht gebe ich dir vielleicht noch die Leiter rein, damit du mal rauskrabbeln kannst. Aber eigentlich ist das der Wert meiner Leistung, dass ich hier von außen eben drauf schaue. Und das zweite, großartig, dieses Pattern-Matching. Und eben durch meine vielen Beratungen gleicher Art die Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten erkenne und dann sagen kann, wie du dich verbessern kannst, wie du
deine Lösung findest. Das Beispiel mit dem Pattern-Matching bin ich auch dran hängen geblieben, besonders an dem Bild. Das sind ja so drei rote Punkte, wo drei von senkrechte Striche drin haben und einer hat vertikale Striche drin. Und das Ding ist ja, man ist ja wirklich immer, man selbst getriggert auf das, was auffällt, nämlich der Punkt mit den vertikalen Strichen. Und der sagt natürlich, der Experte sieht aber die anderen drei, weil er die ganzen Punkte sieht, die gleich sind, weil er diese Muster erkennt. Und deswegen fand ich dieses Bild dazu so gut, weil es dann einfach bei einem auch besser Klick macht, dass man sagt, okay, pass auf, du hast es auch sofort auf diesen Punkt mit den vertikalen Strichen geschaut. Aber die relevanten sind ja wirklich die anderen drei, weil du da wirklich Parallelen siehst. Und das ist halt wirklich etwas, wo ich auch sage, das ist nicht leicht. Das muss man immer wieder üben, wirklich diese Parallelen zu sehen. Und das sagt er ja auch in dem Buch. Das ist halt ganz wichtig. Man muss immer nach diesen Parallelen Ausschau halten, weil das macht auch so ein bisschen die Expertise aus, dass man bei verschiedenen Unternehmen genau weiß, was gleich läuft. Ist auch so ein Punkt, den er im zweiten Buch in der Umsetzung noch deutlich mehr ausführt, mit welchen Methodiken man da vorgehen kann. Deswegen das zweite Buch fand ich auch von Anspruch her auch noch mal deutlich höher.
Wobei, also dieses, gerade das Pattern-Matching fand ich total gut, weil er sagt ja, das ist die Grundlage von Intelligenz. Ja. Also sowas bringt mich dann immer zum Nachdenken. Stimmt eigentlich, also genau dieses Zusammenhänge erkennen. Und da ist mir dann eingefallen, Heute reden wir ganz viel über die Steuerberater. Alle anderen, die nicht Steuerberater sind,
Ist echt
Entschuldigung an die
vorsichtig, die Grundlage von Intelligenz. Als nächstes kommst du auf die Steuerberater zu sprechen.
Nee,
Ist echt vorsichtig, dünnes Eis.
nein. Das meine ich im absolut positivsten Sinne. Genau, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn wir mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern reden und mit deren Mitarbeitern, ein Steuerberater guckt auf eine BWA und kann sofort hindeuten und sagen, oh, da hakt's wo, hier ist was, hier. Genau das ist dieses Pattern Matching als Experte, weil du schon so viele gesehen hast, wo dann immer so Mitarbeiter in Ehrfurcht versinken nach dem Motto, wie macht der das? Und genau das ist es aber, dieses, du guckst einfach anders auf die Sachen, die dir vorliegen, als in Anführungszeichen jetzt normale oder eben einfach nicht Experten an der Stelle. Ja.
Wobei du gerade mit mir sprichst, halt mit dem sehr prozessorientierten Menschen. Also ich wäre eher so, dass ich halt eher die ganzen gleichen Sachen erkennen möchte. Weil das auf gleiche Prozesse spricht. Und natürlich, das Pattern-Matching geht natürlich auch andersrum, dass man weiß, okay, es sollte normalerweise alles gleich sein. Ist es in dem Fall nicht. Also da ist halt dann tatsächlich die Auffälligkeit. Aber ich finde, die größere Herausforderung liegt wirklich erstmal darin zu sehen, was läuft denn alles gleich? Was wird denn immer gleich durchgeführt? Und ich glaube, das ist tatsächlich schwieriger zu erkennen, weil die Auffälligkeiten in einem Muster, wo ein Ding aus der Reihe tanzt, leicht zu erkennen, auch für andere, woran es dann liegt. Das ist dann wiederum die Expertise. Aber ich finde es halt viel schwieriger, wirklich das auszublenden, die Auffälligkeiten, und erstmal zu sehen, hey, was ist denn grundsätzlich immer alles gleich, um daraus natürlich wirklich die Schlüsse ziehen zu können, wo man den größten gemeinsamen Nenner hat und wo man auch das größte Potenzial mitunter hat. Ich glaube, es ist relativ schwierig zu erklären, wenn man es nicht anhand wirklich konkreter Beispiele macht.
Ja, er macht ja ein Beispiel relativ am Anfang, was ich auch super gut finde, wo er genau das nämlich zeigt, weil er sagt, er hat dann ja mal drüber nachgedacht, was zeichnet gute Expertenunternehmer aus? Also was ist die Gemeinsamkeit? Und hat da 1200 Unternehmen befragt. Also er macht dann auch wirklich viel Arbeit an der Stelle, muss man auch mal sagen, und ist auf eine einzige Gemeinsamkeit gekommen, und die finde ich auch nochmal wichtig, jetzt für alle, die sich in diesem Expertenbusiness bewegen. Er sagt, das Einzige, was die alle gleichermaßen auszeichnet, ist, dass sie Entscheidungen treffen, dass sie mehr Entscheidungen treffen als andere und dass sie ihre Entscheidungen auch immer wieder korrigieren. Und das ist grundsätzlich für Unternehmer ein wichtiger Punkt, aber da zeigt sich auch so, alles, was er dann so quasi in der Theorie behauptet, macht er praktisch dann mit eigenen Erfahrungen, belegt er das. Das fand ich da an der Stelle auch nochmal spannend.
Wollen wir mal so im letzten Part mal zum zweiten Buch springen, so ein bisschen?
Ja, gerne.
Weil das sind auch noch so Sachen. Eins, was mir richtig gedämmert hat, du hast es auch schon angeschnitten, hat gesagt, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen beim zweiten Buch, ist halt, in dem zweiten Buch gibt es ein Bild mit einer Kiste voller Chips, wo auf den Chips Care drauf steht, wo man halt sorgfältig damit umgehen sollte, wie oft man sich kümmert. Und das ist so ein Ding, da habe ich erstmal drüber gelesen. Ich dachte mir, ist okay, was will er jetzt von mir? Keine Ahnung. Und so ein paar Tage später ist es mir dann auch gedämmert, hey, das ist ein riesiges Problem, was ich jetzt persönlich habe. Du hast es ja auch gesagt, dass man wirklich mit der Kapazität, wie man sich persönlich dann um gewisse Dinge kümmert, die einfach für einen leichter sind, aber nicht unbedingt jetzt in die Expertise oder die Beratung gehören, vorsichtig mit umgehen muss, weil man dann halt wieder, um seinen Gedanken da halt weiterzugreifen, in diese Umsetzungsbusiness abdriftet, was halt nicht Expertise ist an der Stelle. Und ich habe schon tatsächlich überlegt, ob ich mir halt irgendwie so eine Kiste mit Pokerchips bestellen sollte und jedes Mal sinnbildlich dann einen rausnehmen muss, wenn ich irgendwo was mich gekümmert habe, weil das klingt jetzt auch aus Kundensicht nach dem Motto, ey, warum machst du dir Gedanken darüber, dass du dich zu sehr um deine Kunden kümmerst? Klingt das jetzt absolut problematisch, diesen Gedanken zu haben, aber er ist halt einfach nicht gut, wenn man ein guter Berater sein will. Also wenn man es wirklich zu Ende denkt, man bleibt halt in diesem Support hängen, in diesem Kümmern hängen, was halt einfach unglaublich viel Zeit tatsächlich raubt. Und dann müsste eigentlich eher darüber nachdenken, hey, wie befähige ich jetzt die Leute eigentlich, dass sie das Problem selbstständig lösen können, statt dass ich da unter die Arme greifen muss. Also das ist ja eigentlich so, worauf man hinaus will. Und da sagt er halt, da muss man total vorsichtig mit umgehen. und halt wirklich die Menge, wo man es macht, dann auch massiv begrenzen, weil sonst nimmt das Ganze eine ganz falsche Richtung. Also für den Kunden vielleicht erstmal absolut unverständlich, diese Haltungsweise, aber wenn man sich jetzt in die Haltung des Experten reingibt, des Beraters eingibt, dann findet man da wahrscheinlich dann, wenn man so mit dem Gedanken in seinen Arbeitsalltag reingeht, unglaublich viele Fälle, wo man sich dachte, ach du Scheiße, ich mach das doch gerade, sorry fürs Wort im Podcast, ich mach das doch gerade heute den ganzen Tag, ich habe mich den ganzen Tag um irgendwelchen Krempel gekümmert und die Zeit geht mir als Experte für mein Eigentliches, was ich richtig gut kann, einfach abhanden. Und das hat mir erst tatsächlich nachher gedämmert und das fand ich somit eines der besten Sachen im zweiten Buch, die er da aufgreift.
Ja, richtig. Wie fandst du das? Ja, fand ich auch. Also habe ich auch drüber nachgedacht im Sinne von, also jetzt für mich natürlich auch, dass man für sich klar macht, wo befinde ich mich gerade. Mhm. Und deswegen fand ich das mit diesen Münzen auch so cool, zu sagen, ja, ich glaube, 200 Stück hast du und wenn du eine weggibst, eine Care-Münze, ne? Also du hast dich jetzt halt mal so intensiv um einen Kunden gekümmert in der Umsetzung und nochmal hin dreimal nachgepampert, in Anführungszeichen, dann ist die Münze weg. Und du kriegst sie nicht wieder. Also die ist auch nicht reproduzierbar. Und sich das klar zu machen, wie gehst du mit deiner Zeit um, mit deiner Expertise, weil vor allem in diesen Care-Aufgaben brauchst du deine Expertise ja gar nicht, wenn du es mal ernst nimmst, weil das sind ja die Sachen, die der Kunde sich selber kümmern will. Ein kleines Beispiel, das ist noch im ersten Buch an der Stelle. Ne? Wenn du der Experte bist, dann gibt's kein Protokoll. Dann gibt's keinen 100-Seiten-Bericht, wo nochmal alles zusammengeht.
Das steht auch im zweiten, glaube ich.
Ist im zweiten auch. Aber ganz großartig, wenn du der Experte bist, dann kommst du in den Workshop oder in das Beratungsgespräch, gibst deinem Kunden einen Block in die Hand oder online und sagst, bitte machen Sie sich Notizen, damit Sie nachher für sich Ihre eigene Zusammenfassung schreiben können. Das ist nicht dein Job. Also die Haltung finde ich großartig.
Im zweiten Buch gibt es eine super geniale Grafik von ihm. Kann ja auch Seite nennen, 35, wenn du nochmal nachschauen möchtest. Und ja. Da hat er quasi die verschiedenen Phasen eines Experten quasi aufgelistet. Initial, also Einstieg, Developing, also sich entwickelnder Experte und Major, halt ausgereifter Experte. Und da gibt's ganz unten den Punkt, einfach die Länge der Reports zur Beratung. Und beim ersten steht halt hunderte von Seiten, vollgepackt mit Informationen, die der Kunde überhaupt schon weiß, auch über seine Situation. Also so ein Report, den kein Mensch liest, auf den kein Mensch Lust drauf hat. Hauptsache, man hat irgendwie Papier produziert. Kennt man ja auch. Und dann, wenn man sich weiterentwickelt hat, dass man wirklich ein paar Seiten hat, wo die wichtigsten Angaben drauf sind und die wichtigsten Fakten drauf sind zur Beratung. Und dann, wenn man sich komplett weiterentwickelt hat, das, was du gesagt hast, wo da drin steht, ja, der Kunde macht sich Notizen, du schreibst gar nichts für den auf, weil er muss ja selbst bewerten letztendlich, was für ihn relevant ist, was für ihn wichtig ist. Nur er sagt halt auch, man soll so transparent sein dem Kunden, dass dann auch sagen, dass das so abläuft.
Ja, genau. Aber auch ich finde, im zweiten Buch sind die Grafiken zum Teil noch witziger. Also meine absolute Lieblingsgrafik, und dann sind wir eigentlich so zeitlich, müssen wir dann mal hier wieder zum Ende finden, ist tatsächlich die Whack-a-Mole-Grafik.
Mit dem No, ja.
Also Whack-a-Prospect heißt sie. So dieses, kennt man ja vielleicht dieses Spiel, wo man mit dem Hammer, also wo so kleine Männchen aus irgend so Löchern rauskommen und mit dem Hammer muss man draufhauen. Dann gibt's Punkte dafür und er nimmt es als Bild dafür, genau dieses Nein-Sagen lernen. Ne? Du musst eigentlich in der Haltung sein, wenn einer bei dir anfragt, sagst du erstmal, nee. Ich weiß ja nicht, ob so. Und der muss dann halt wieder aufpoppen und bis dann der Richtige aufgepoppt ist. Also diese Bilder, die der hat, ganz, ganz herrlich.
Die Bilder sind super. Also ich habe es auch gerade super schnell gefunden, als du das Bild gesagt hast, weil du kannst allein durch die Bilder so gut auch durch die Bücher navigieren nachträglich. Ja. Deswegen finde ich die Idee total super. Deswegen wollte ich die auch unbedingt als Print haben und habe mir die aus Amerika bestellt, weil das echt toll gedruckte Bücher sind. Die ja, muss man auch sagen, das ist aber sein Hobby, das ist jetzt nicht sein Expertentum, die er tatsächlich auch selbst gedruckt und verlegt hat, weil er es einfach machen wollte.
Ja, genau. Nee, ganz großartig. So, jetzt lass uns einfach nochmal einen Schlussgedanken, wenn du magst, bringen, weil dann können wir jedem das nur... Also ich finde... Also mir hat das gut gefallen. Also ich habe jetzt beide Bücher mehr oder weniger auch das erste habe ich vor einiger Zeit schon mal gelesen gehabt. Jetzt habe ich es einfach nochmal durch deine Anregung gelesen und dann das zweite gleich hinterher. Das fand ich für mich sehr hilfreich. Also weil das zweite ja nochmal auch schön vertieft, was im ersten als Grundgedanken aufgenommen wird.
Genauso würde ich es auch formulieren. Beim ersten ist ja also den Grundgedanken, den du erstmal, was ist eigentlich Expertise, für dich halt klären musst. Und im zweiten, das ist halt wirklich hands-on, tatsächlich das Unwort Umsetzung, dass er halt wirklich sagt, hey, wie gestaltest du deine Expertise dann im Alltag? Worauf musst du achten? Wie kannst du sie weiterentwickeln? Da kriegt man dann wirklich halt Tipps an die Hand, wie man es halt machen kann. Und ich finde halt wirklich, muss ich auch so sagen, das ist halt wirklich mal eins der so wenig richtig greifbaren, nutzbaren Handbücher für Berater. Also wo wirklich was drinsteht, was relevant ist und wo halt nicht unbedingt das so wissenschaftlich versucht ist aufzubereiten, sondern wirklich aus der Praxis heraus halt erklärt wird, warum die gewissen Dinge wichtig sind und wie man die angeht. Also ich finde, es ist einfach ein Beraterhandbuch an der Stelle.
Ja, ganz genau. Sehe ich auch so. Und insofern sage ich, danke, Andreas. Das hat Spaß gemacht. Das hat nochmal das Lesen vertieft, mit dir darüber zu sprechen. Und jetzt ist ja, kommt ja bald die Weihnachtszeit, da haben wir ja viel Zeit zum Lesen. Insofern. Einzige, ja, Wermutstropfen ist dann doch, es gibt's halt nur auf Englisch. Also das Englisch sollte man so einigermaßen beherrschen, sonst wird es schwierig. Und ansonsten hat ja unser Podcast jetzt auch ein bisschen
Ja,
geholfen.
gute
Hoffe
Literatur gibt die Sprache vor.
ich. Ja, genau. Alles klar. Super, ich danke dir, Andreas. Mach's gut und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.